Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Wer schlechtere Laune hat, das wurde bei Tiki-Taka nach diesem dritten La Liga-Spieltag getweetet. Und ich glaube, Alex, ich könnte der sein mit der schlechteren Laune. Unverdienter Punktverlust bei Real, irgendwie Atletico hat so spät gewonnen und dann gab es irgendwie, wie wir bei Real total schon dachten, keine Bomber à la Pogba. Also auch auf dem Transfermarkt ist da nicht mehr viel passiert, oder Alex, was glaubst du? Hast du vielleicht die schlechtere Laune?
Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Es ist Dienstag früh, warum nehmen wir erst Dienstag auf? Natürlich wegen dem Transfermarkt, du hast das schon angesprochen, wir haben eine gewisse Bomba abgewartet, doch die Bomba kam nicht, ne? Es gab keine Transferbombe, auch das werden wir thematisieren. Und dann sprechen wir über unsere Launen gleich.
Genau, unsere Launen. Herzlich willkommen, ihr hört Tiki-Taka, das ist jetzt schon unsere fünfte Folge hier bei dem La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Da wollen wir uns erstmal auch bedanken bei euch, denn das Feedback, was wir bisher so gehört und vor allem auch gelesen haben, Alex, das ist sehr positiv und freut uns auch und im Endeffekt bestätigt uns darin, in dem, was wir tun und dass wir einfach regelmäßig jede Woche über Primera Division und alles, was so im spanischen Fußball passiert, reden wollen. Falls jetzt vielleicht jemand das erste Mal einschaltet und schon mal es empfohlen hat, hier hör mal bei Tiki-Taka rein. Ich bin Nils Kern, ich bin der Chefredakteur bei Real Total und mir gegenüber sitzt am anderen Ende der Leitung sitzt Alex Troika. Alex, du bist Chefredakteur bei Barca Welt wiederum, also genau das gleiche wie Real Total, Fachmagazin über den jeweiligen Verein. Und da haben wir uns seit ein paar Wochen zusammengetan und reden jetzt regelmäßig über La Liga. Ich kann da mal, du hast auch ein paar Kommentare gelesen. Ich kann mal hier von El Maestro 1999 bei Apple Podcast den Kommentar vorlesen. Den fand ich sehr schön. Man merkt wirklich, dass die beiden echt Ahnung haben und Experten sind. Oh, das geht doch schon mal runter.
Das geht gut runter, vor allem am Morgen. Das geht runter wie so ein schöner warmer Kaffee, das muss man schon sagen. Ja, wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, wir sind jetzt neu bei Apple Podcast endlich. Das hat ein bisschen gedauert, bis die uns überprüft haben. Aber lasst uns natürlich gerne Bewertungen und Kommentare da. Wir sind natürlich dankbar für jedes Feedback.
Ja. Hast du noch einen Kommentar vorzulesen?
Soll ich einen vorlesen? Na gut. Ja. Selbstbeweihräucherung quasi. Eieiei. Ja, der Kollege Buschi 0512 schrieb, auch schön, dass nicht immer nur ausschließlich über die beiden Schwergewichte gesprochen wird, also er meint Real und Barca, sondern wirklich alles um La Liga thematisiert wird. Und tatsächlich, der Podcast heißt nicht umsonst Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Natürlich sprechen wir über Real und Barca, aber eben komplett über die ganze spanische Liga, auch über die anderen Vereine. Das ist die Prämisse unseres Podcasts und wir hoffen, das kommt weiterhin gut an bei euch.
Genau. Und da soll es in dieser fünften Folge natürlich auch drüber gehen, auch was Sevilla so gemacht hat, was Bilbao jetzt in neue Tabellenzweite gemacht hat, Atletico aus einem 0-2 einen 3-2-Sieg gemacht noch am Sonntag, also da kommen wir später noch zu, vorher, weil es irgendwie doch ein bisschen aktueller ist und vielleicht auch dem einen oder anderen Fan wehtut. Das Transfertheater, es ist irgendwie zum Glück zu Ende, mal wieder hat man es irgendwie geschafft und wie wir bei Real Total schon angekündigt hatten, wird, obwohl Zidane sagte, bis Montag kann alles passieren, eine Bombe, zwei Bomben, ist auch keine Bombe mehr gekommen, also man war irgendwie an Pogba so halb noch dran, aber konnte sich da keine Hoffnung machen. Bruno Fernandes konnten wir nie bestätigen und so gesehen ist dann am Montag, an dem Deadline-Day, nur noch dieser Tausch, wie erwartet, Navas für Areola über die Bühne gegangen. Nachvollziehbar, weil Navas ist nicht mehr die klare Nummer 1. Jetzt der französische zweite Nationaltorhüter, stattdessen in Madrid als Ersatz für Courtois. Ist schon ganz nachvollziehbar, oder Alex, wie siehst du das?
Ich finde es interessant, weil Areola war ja die Nummer 1 bei PSG und geht jetzt.
Na, letzte Saison nicht.
War er nicht die Nummer 1?
Hat eher Buffon noch gespielt. Davor war er immer mal die Nummer 1, aber da ist ja auch ständig, ist mal ein Trapp da oder.
Aber auf jeden Fall ist er jetzt ja klar die Nummer 2 bei Real. Ja. Also da gibt es ja gar keine Einsatzchancen, außer in der Copa wahrscheinlich. Wie in Spanien üblich, ne, dass der zweite Torhüter immer die Copa bekommt. Aber er geht ja trotzdem klar einen Schritt runter, ne? Weil nochmal, bei PSG hat er ja trotzdem seine Einsätze bekommen und die wird er jetzt bei Real nicht kriegen. Und gleichzeitig, Navas will halt die Nummer 1 sein und ist jetzt die klare Nummer 1 bei PSG. Sein Stellvertreter ist Sergio Rico, der ja als Nummer 2 zu PSG ging, ne?
Genau.
Auch interessant.
Ja, aber nochmal kurz, Areola, also dem wurde halt angeboten, hier ein Jahr Real Madrid, hast du Bock? Wer sagt da nein, da würde ich mich schon auch mal auf die Bank hoffen. Der kann vielleicht dann nochmal ein sechstes Gruppenspiel in der Champions League machen, ab und zu mal einen Ligaspieltag, englische Woche, damit Courtois nicht irgendwie die volle Belastung hat, denn Pokalspiele gehen für Real Madrid auch erst im nächsten Jahr los, also nicht erst im November, Dezember wie sonst. Da gibt es eine neue Regelung, also der wird schon auch seine 1, 2, 3 Einsätze kriegen noch in diesem im Rest von 2019. Aber klar, er ist die klare Nummer 2 und so wurde das kommuniziert und von dem her bin ich damit dann auch einverstanden. Nicht ganz einverstanden bin ich mit diesem ganzen Theater, was sonst so im Sommer passiert ist. Also man hat ja, ich habe nochmal ein paar Gerüchte rausgekramt, die könnt ihr auf meinem Twitter-Account nochmal sehen, NilsKern17, so was da alles geschrieben wurde. Coman bei Real Madrid auf dem Wunschzettel, Lucas Vázquez, entscheidet er sich für Arsenal oder Bayern, er hat die Wahl, Bruno Fernandes, alles so Dinge, die wir bei Real total nie thematisiert hatten, weil es da einfach nichts Handfestes zu gab und was ich einfach schade finde, dass dann so viele Medien drauf auf diesen Gerüchtezug aufspringen und dann so ein Riesentheater machen, aber das kennst du, Alex, ja bei Barcelona auch ganz gut, da gab es ja oben diesen Brasilianer nicht nur ein Titelblatt, nicht nur 10, sondern da war eine Menge los in den letzten Wochen.
Ja, tatsächlich, wir sprechen von Neymar, es gab einen wunderschönen Tweet, den ich geretweetet habe, ein User auf Twitter hat alle Titelseiten der Sport und Mundo Deportivo in eine Collage zusammengefasst, nur dieses Sommers, in denen Neymar auf der Titelseite vorkam.
Und wie viele
sind? Und in dieser Collage sind 55 Titelseiten zu sehen, wohlgemerkt nur von Sport und Mundo Deportivo, also nur die beiden katalanischen Zeitungen. Ja, richtig krass. Müsst ihr euch mal anschauen, es ist die ganze Bandbreite, zu sehen. Natürlich hier Neymar a punto, also steht kurz bevor, dann alle möglichen Überschriften, immer wieder Neymar kommt, Neymar vor dem Abschluss, Neymar kurz davor bei Barca zu unterschreiben. Also die Mundo Deportivo und die Sport nerven da wirklich, das muss man einfach so sagen. Diese Seifenufer nervt und ja, es kam nichts bei raus.
Man muss differenzieren, an dem Gerücht war ja schon so gesehen ein bisschen was dran, die Vereine haben ja verhandelt und ob dann jetzt ein Semedo, ein Rakitic und noch ein Dembélé gefordert, geboten wurden, sei dahingestellt, aber die Vereine haben ja wirklich miteinander sich getroffen und verhandelt, also ja, so ein, zwei Titelblätter waren da schon gerechtfertigt, aber in der Masse, es ist immerhin ein anderes Gerücht als jetzt, was wir so bei, wie ich eben vorgelesen habe, Coman oder Lucas Vázquez oder auch Bruno Fernandes, wo es einfach nichts Handfestes zu gibt, was dann einfach lächerlich ist, drüber zu schreiben. Auch so diese angebliche Jovic-Leihe zurück zu Frankfurt, was einfach an den Haaren herbeigezogen war. Sowas schmerzt und nervt mich dann nochmal mehr als jetzt dieses ganze Neymar-Theater, auch wenn das viel zu aufgeblasen war. Auch rund um Real Madrid gab es ja auch immer Gerüchte und ich glaube, angeblich wurden Bale, Navas und wer was noch, Rames angeboten, Kroos war zwischendurch auch mal mit dabei, also das ist einfach, da würfeln irgendwelche Redaktionen, haben so einen Würfel mit irgendwie 6, 8 Seiten und auf jene ist ein Spielergesicht und dann hier dreimal darfst du werfen und dann haben wir schon ein neues Gericht zusammengeschustert, das nervt, aber na, dafür habt ihr ja dann wiederum, liebe Zuhörer, Real Total in Barca-Welt, wo diese Gerüchte ein bisschen eingeschätzt werden und dann auch mal geguckt wird, wo ist was dran. Hier kann man auch mal, wir können auch mal nachfragen bei anderen Experten oder bei Beratern. Aber nur um das mal so zu zeigen, dass es nicht immer nur die Gerüchtemeldungen gibt. Es gibt auch einen anderen Weg.
So ist es. Ja, tatsächlich, der Weg von Neymar ging nicht zu Barca. Schöne Überleitung, ne? Er muss jetzt bei PSG bleiben. Was hältst du davon? Was denkst du über die ganze Seifenoper?
Ich kann noch nicht so genau einschätzen, ob Tuchel jetzt immer ein bisschen Vorsicht hat walten lassen. PSG hat ja angeblich auch die Ultras irgendwie gebeten, ruhig zu bleiben und jetzt nicht unbedingt Five-Konzert für Neymar zu veranstalten. Also man wird und muss schon jetzt irgendwie mit ihm klarkommen. Es ist ja irgendwie ein bisschen ähnlich wie Bale bei Real, der ja auch schon von Zidane verabschiedet wurde und abgeschrieben wurde und war nicht in den Planungen. Das haben wir bei Real Total schon im März als Erste geschrieben. Aber da sieht man jetzt, dass es doch funktionieren kann, wenn man dem Spieler das Vertrauen gibt. Und Bale gehört aktuell noch zu den besten Madrilenen, auch wenn da noch nicht so viel Sonne scheint am Horizont, noch viele Wolken sind, aber er hat jetzt erst auch mit seinem Doppelpack beim 2:2 in Villarreal gezeigt, dass er da drüber steht, dass er nicht rumbockt, sondern irgendwie die Leistung noch bringt. Und das könnte auch die Vorgehensweise oder das Beispiel sein, was Paris sich jetzt bei Neymar erhofft, ob da der Spieler auch den Charakter hat oder den Schneid, da jetzt ja, drüber zu stehen und wieder die Leistung zu bringen, auch um sein Marktwert irgendwie zu halten, um vielleicht doch noch im Winter, da hat Barca ja schon mal Coutinho irgendwie geholt, ob da, dass da vielleicht noch was passiert, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber ja, Tuchel muss ihn irgendwie wieder hinbiegen.
Ich bin gespannt, also aktuell muss man ja echt sagen, gibt es ja nur Verlierer, ne? Der größte ist natürlich Ney, der unbedingt weg wollte, der keinen Bock hat mehr auf PSG, das hat er ja wirklich eindeutig zu verstehen gegeben durch seine verschiedenen Andeutungen auf Instagram und das Schwänzen des Trainingsauftakts und so weiter und so fort. Die Fans haben ihn dann verunglimpft beim PSG-Heimspiel, die Ultras haben ihn beleidigt, ne, mit Bannern und mit Sprechgesängen. Also richtig, richtig krass natürlich. Ihn jetzt zu integrieren wird schwierig für PSG. Nur nochmal, der hat keine Lust, bei diesem Verein mehr zu bleiben und muss jetzt bleiben. Muss man natürlich auch immer sehen, wie das sich auf die Motivation eines Spielers ausschlägt, denn jeder ist da anders. Klar, du sagst, du hast Bale richtigerweise angesprochen. Der hatte Bock, bei Real zu bleiben, der wollte halt nicht weg und Neymar ist halt das Gegenteil. Der hat halt gar keine Lust mehr auf PSG. Und dazu ist ja Neymar auch bekannt dafür, ein klein wenig eine Diva zu sein. Von daher bin ich da wirklich gespannt. Also aktuell gibt es nur Verlierer. Der zweite ist natürlich Barca, die sich natürlich bemüht haben um ihn, die quasi sogar Rakitic angeboten haben, Dembélé. Ja, die konnten sie nicht überzeugen und die sind jetzt natürlich bestimmt unzufrieden. Also das kommt auch nicht gut an bei einem Spieler, ne? Wenn dich dein Verein quasi wegschieben will, abschieben möchte und ja, von daher ist auch Barca ein bisschen Verlierer logischerweise und natürlich PSG, die eben einen Spieler haben, der keine Lust mehr auf sie hat, der 36 Millionen im Jahr verdient. Ja, also die ganze Chose, diese ganze Seifenoper,
ist für den Moment vorbei, aber es wird ja auch wieder weitergehen. Also heute die Sportblätter schreiben ja schon wieder, es wird weitere Angriffe geben, dann im nächsten Sommer auf jeden Fall, vielleicht ja doch schon im Winter oder was denkst du? Ist das unrealistisch, so wie ein Coutinho damals, der dann doch plötzlich noch geholt wurde im Winter?
Also ich habe tatsächlich schon vor, ich glaube locker einem Monat oder so, glaube ich, getwittert, dass ich glaube, dass sie im Winter, also Barca im Winter einen neuen Versuch starten wird, einfach weil es jetzt A nicht möglich war, weil PSG, warum auch immer, von ihrer Forderung nicht runterging. Im Winter wird Barca natürlich ein bisschen mehr Kohle haben. Warum? Weil sie bis dahin in der Champions League Geld verdienen, weil sie natürlich durch die ganzen Heimspiele enorm viel Geld einnehmen, weil sie jetzt ein paar Gehälter losgeworden sind, dadurch ein bisschen mehr Budget haben, weil Sponsoren reinkommen werden, diese vielleicht Bankdarlehen, ne, ist ja immer so eine Sache, bis im Winter kannst du wieder vielleicht ein Bankdarlehen aufnehmen, das du jetzt nicht bekommst, weil sie haben ja jetzt schon für Griezmann schon Bankdarlehen aufgenommen, wie ich gelesen habe. Also in 6 Monaten kann auch das wieder anders aussehen, wenn sie quasi das für Griezmann zurückzahlen, weil sie eben Geld eingenommen haben, können sie vielleicht ein neues für Neymar aufmachen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Winter weitergeht. Ob es natürlich dann machbar ist, im Winter so einen Kracher zu holen, üblicherweise ist das ja sehr unwahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr selten. Ne? Coutinho ist da die ganz, ganz große Ausnahme.
Torres, Coutinho,
das genau, war's. Ansonsten wechseln ja solche Kaliber im Winter eigentlich nie die Vereine. Von daher, ja, spätestens nächsten Sommer wird es losgehen. Dazu habe ich auch eine Story. In Spanien wird jetzt schon berichtet, dass Barca meint zu wissen, dass Neymar eine 170 Millionen Ausstiegsklausel haben soll im Sommer. Dazu sagen mir meine Quellen, dass das Quatsch ist, denn in Frankreich, in der Ligue 1, gibt es keine Ausstiegsklauseln. Ausstiegsklauseln in Frankreich sind verboten und trotzdem berichten die Spanier, dass es eine 170-Millionen-Klausel gäbe. Also du siehst auch da, geht es jetzt schon wieder weiter, ne?
Ein buntes Treiben.
Genau. Und, aber
ich glaube, der Al-Khelaifi hatte auch letztes Jahr schon mal, als Real da ein bisschen dran war, tatsächlich, weil Neymar ist ja für den Perez so eine kleine Obsession, auch wenn das in diesem Sommer Zidane ein bisschen ausgeredet hat. Damals hatte, glaube ich, schon der Al-Khelaifi irgendwas gesagt, wie sowas gibt's nicht und es ist unmöglich, eigentlich Neymar aus Paris wegzueisen, weil er auch irgendwie so einen richtig festen Vertrag unterschrieben hat. Also quasi, er ist verpflichtet, diese 5 Jahre dafür, was er unterschrieben hat, dort zu bleiben. Also das ist so viel Dubioses und Unwahrheiten im Umfeld und Vereine, die irgendwas berichten, um auch was zu lancieren. Das hatten wir schon im Podcast am 26. August, die These schon aufgestellt, Neymar wird in Paris bleiben, eben auch, weil sich Barca nicht leisten kann, weil die Madrid-Gerüchte nicht bestätigt werden konnten von mir. Also das ist einfach viel zu viel. Ja. Theater drumherum, aber 2020 nichts ist unmöglich, oder?
Unmöglich nicht, aber wie gesagt, wenn diese 170 Millionen Klausel existiert nicht, laut einem Journalisten aus Paris, der eben PSG covert, mit dem ich gesprochen habe, aber das hält halt die spanischen Boulevardmedien, würde ich jetzt fast schon sagen, ne? Nicht davon ab, da ständig irgendwelche News zu lancieren, Headlines zu generieren und die Thematik, die Seifenoper am Leben zu halten.
Und so ist es dann auch bei den Königlichen bei Real Madrid. Dort heißt es natürlich auch schon wieder weiter, es wird weitere Versuche bei Paul Pogba geben. Im Endeffekt ist das auch ein Spiegelbild zu Eden Hazard im letzten Jahr. Da hat man sich finanziell auch nicht einigen können mit Chelsea. Damals hat man auch den Fehler gemacht, vielleicht zu sagen, vielleicht schaffen wir es noch eine Saison ohne Hazard, gehen noch nicht auf die Forderungen Chelseas ein. Also im Jahr 2018 hat sich im Nachhinein dann als Fehler herausgestellt. Es war eine sehr, sehr schlechte Saison. Jetzt ist Hazard da, jetzt hat man auch bei Pogba gebohrt, weil er nun mal der Wunschspieler von Zinedine Zidane ist. Auch das haben wir bei Real Total schon im April, März berichtet, seitdem Zidane zurück ist. Man war in Verhandlungen, aber wenn United irgendwas zwischen 150 und 200 Millionen verlangt, muss dann da Real Madrid mitgehen. Ich glaube, man hätte da irgendwie noch mehr versuchen müssen, aber das sagt sich jetzt einfach, man weiß ja dann doch nicht genau, was hinter den Kulissen passiert ist. Klar ist, es hätte noch einen Mittelfeldspieler gebraucht, Eriksen nächsten Jahr ablösefrei, da weiß man auch nicht, wie viel Levi, der Tottenham-Boss, für verlangt hat, also auch da schwierig jetzt ein Urteil zu fällen, ob jetzt Perez da versagt hat oder nicht auf dem Transfermarkt. Ich denke mal, er war schon bemüht. Hat da nicht geklappt bei einem Pogba, auch Van de Beek irgendwie, kommt er jetzt nächstes Jahr oder schon im Winter. Viele Dinge offen, aber zumindest bei den dreien Sachen können wir sagen, bei Real Total da schon mal mehr dran als jetzt bei dem Bruno Fernandes. Und so gesehen ist auch der Wunsch, der Traum von Pogba und Zidane, eben Pogba, noch nicht ganz geplatzt. Naja, Seifenopern hier, Transferfenster ist jetzt zu, es ist trotzdem noch ein bisschen was passiert am Montag in La Liga. Ihr seid noch ein Spieler losgeworden, Alex?
Genau, wir haben, Barca hat Rafinha an Celta Vigo verliehen.
Was ich gar nicht verstehen kann.
Was heißt erklären? Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, aber nee, tatsächlich kann ich es etwas erklären. Und zwar wollte der Spieler einfach weg. Der war nicht mehr glücklich bei Barca, der hat keine Einsatzchancen auf mittelfristige Sicht gesehen, denn er kam zwar in den ersten 3 Spielen zum Einsatz, aber auch nur, weil Suarez, Messi und Dembélé verletzt sind. Sprich, da hat er in allen 3 Spielen gespielt, in 2 davon begonnen und er hat sogar gut gespielt. Deswegen haben wir bei Barca Welt auch einen schönen Artikel über ihn geschrieben. Rafinha, Phönix aus der Asche. Und 3 Tage später ist der Phönix weggeflogen. Ne? Kann man so, wenn man so zusammenfassen will.
Irgendwer ist immer verletzt. Das gibt's doch nicht, dass er da vom schönen Strand in Barcelona in die galizische Kälte will. Nur weil er da, ich glaube, 14, 15 oder so war, dort mal ausgeliehen. Genau. Und jetzt das große Comeback. Das ist, bei Denis Suarez kann ich das verstehen. Der kommt ja aus Vigo. Aber Rafinha? Ja,
Barca hat ihn tatsächlich ein Jahr schon ausgeliehen. Da war er 20. Damals sollte er Spielpraxis bekommen. Hat damals unter Luis Enrique eine richtig gute Saison gespielt bei Celta. Wurde sogar zum Jungspieler der Saison gewählt. Also zum zur Entdeckung der Saison, wenn man so will, von offiziell von La Liga. Ja. Dementsprechend wollte er scheinbar wieder an die alte Wirkungsstätte auch zurück, wo er sich wohlgefühlt hat. Wie gesagt, bei
13, 14 war es gerade nochmal.
Genau. Bei Barca sieht er einfach keine Einsätze und wenn die ganzen Stars zurück sind, ne, klar, man hat Coutinho abgegeben, dadurch ist ein kleiner Platz frei geworden, aber es wurde natürlich Griezmann geholt und Rafinha wird hauptsächlich als Offensivspieler eingesetzt. Er kann zwar auch im zentralen Mittelfeld spielen, aber da hat Barca halt 9 Spieler, ne? Arturo Vidal und so weiter und so fort. Rakitic, den man ja auch loswerden wollte, aber nicht losbekommen hat. Also er sieht da keine Einsatzchancen und wollte unbedingt weg. Barca hat ihn verliehen für ein Jahr, hat vorher den Vertrag verlängert, weil sein Vertrag nächsten Sommer ausläuft. Hat also den Vertrag nochmal verlängert um ein Jahr, damit er quasi nicht ablösefrei dann gehen kann. Und jetzt, das ist interessant, von einer Kaufklausel hat Barca nichts geschrieben in seiner Pressemitteilung. Celta Vigo wiederum hat gesagt, sie haben eine Klausel, um ihn zu verkaufen. Mhm. Also interessant, ob es da eine gibt oder
aber
nicht.
Aber die haben keine Kohle, da müsste man ja auch locker dann mal 10, 15, 20 Millionen
hinlegen. Ja, ich fürchte, dass die wird sehr niedrig sein, ja. Also, ja, die Spiel auch jetzt wieder zu sehen ist. Und dann hast du Griezmann, der seit 5 Jahren kein Flügelstürmer mehr ist. Von daher hätte ich Rafinha behalten, auch weil ich ihn richtig gut fand jetzt am Anfang der Saison. Aber ja, der Spieler wollte weg und Barca war dem nicht abgeneigt.
Okay. Spannend auch am Montag, es gibt die Rückkehr von einem Ex-Madrilen aus England zurück nach Spanien, jetzt beim FC Sevilla, die kleine Erbse. Chicharito ist wieder da, hat damals bei Real Madrid nicht aus wenig Einsätzen doch ganz gut überzeugen können, aber es hat dann nach der Leihe nicht für eine weitere Verpflichtung gereicht. Ist dann zu Bayer Leverkusen, glaube ich, jetzt zuletzt bei West Ham United gewesen in London. Jetzt geht er beim FC Sevilla auf Torejagd. Finde ich auch spannender Transfer. Ist ein guter Knipser, der vorne lauert. Wie siehst du das?
Ich bin da weniger euphorisch als du, muss ich ehrlich sagen. Der hat jetzt bei West Ham nichts mehr gezeigt. Ich glaube, seine besten Jahre sind längst vorbei. Ich hätte ihn nicht geholt.
31 Jahre alt.
Ja, ich hätte ihn nicht geholt als Sevilla. Also muss ich echt sagen, für mich hat der nicht mehr die Qualität, um Sevilla da wirklich quasi in die Champions League zu schießen.
Aber er ist ein guter Einwechselstürmer, der da, wenn De Jong irgendwie vorne nicht funktioniert, dass den man da nochmal in der 80. bringt, wo er dann noch, der bringt halt nochmal vollen Einsatz auf den Platz.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber er ist halt sehr limitiert. Ne? Er braucht halt wirklich die Zugspiele in den Fuß, in den Fünfer fast schon, weil er da immer lauert. Ja. So ein altmodischer Number-9-Spieler, ne? So ein Poacher, weiß, muss man sehen. Also klar, er spricht schon mal die Sprache, er kennt die Liga, das ist der Unterschied zu Luke de Jong, der sich da noch schwer tut, aber begeistert bin ich nicht von dem Kauf, muss ich ehrlich sagen.
An der Stelle muss ich auch was richtigstellen. In unserem letzten Podcast am Freitag zur Champions League Auslosung hatte ich fälschlicherweise gesagt, Fernando Llorente sei auch zurück. Das hat mir Google falsch angezeigt und zeigt es irgendwie noch immer an bei aktuelle Vereine. Also Llorente ist nicht bei Sevilla, sondern fest jetzt nach dem ausgelaufenen Vertrag bei Tottenham nach Neapel gewechselt. Da leider kein La Liga Comeback. Wäre auch ganz nett gewesen, aber so hat dann halt Sevilla anderweitig auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Ich glaube, 7 Millionen Euro hat Chicharito gekostet. Ist ja auch nichts heutzutage.
Ja, irgend sowas, ne? 7, 9.
Ja. Ja, zeigt dann auch, dass er auch nicht mehr so viel wert ist.
Ja, ist nicht viel, aber ja, ich glaube auch, dass er hauptsächlich Super Joker sein wird. So viel mehr wahrscheinlich nicht.
Ja, schauen wir aber mal. Da Sevilla gehen wir später nochmal drauf ein. Also, wir haben ja schon mal Lopetegui und Co. gelobt und ich glaube, das könnte gut was werden, aber da schauen wir später nochmal.
Wer hatte denn deiner Meinung nach den besten Transfersommer in Spanien von den Top 6, sagen wir mal?
Also, ich würde da schon jetzt irgendwie Sevilla weit vorne sehen. Also,
gefällt dir das denn hier gerade?
Ja, auch weil mir halt die Spiele bisher zugesagt haben, also irgendwie Oliver Torres haben sie zurückgeholt, Reguilón geht voll auf irgendwie als Außenverteidiger da, weiß ich, Luke de Jong kann schon auch funktionieren, hat bisher jetzt in 3 Spielen erst so 2 Pre-Assists gemacht, nach dem Abstauber dann haben die Torschützen getroffen. Das gefällt mir. Real Sociedad klar auch irgendwie den Kader weiter verjüngt, irgendwie einen Ødegaard geholt, der da ganz gut auftrumpfen kann, irgendwie in Porto geholt, Isak aus Dortmund, hat jetzt am Wochenende ein Tor aus dem Abseits gemacht, wurde dann zurückgepfiffen, da Pech für ihn, also Nacho Monreal als sehr erfahrenen Verteidiger von Arsenal jetzt geholt, kann auch gut funktionieren mit seinen 33 Jahren.
Also interessant, dass du nicht Real Madrid nennst, ne? Ja, denn ihr habt ja investiert wie kaum ein Zweiter.
Ja, die 305 Millionen Euro ausgegeben, klar, sah Königstransfer, aber mir fehlt halt noch dieser Mittelfeldspieler. Ja, ich hätte mir Pogba sehr gewünscht, wenn es ein Eriksen am Ende gewesen wäre, hätte ich auch nicht gejammert, aber Modric, Kroos und Co. brauchen halt mehr Konkurrenzkampf, es braucht wen, der mehr Box-to-Box geht, weil Kroos ist doch mehr auch in so einem einer Doppel-6, dann geht auch nicht viel mehr nach vorne und da ist er noch auch am Orientieren mit seiner neuen Rolle, Modric jetzt immer mehr Pausen, da hätte es noch wen gebraucht vorne und klar, Jovic ist eine gute Ergänzung für Benzema, auch in der Doppelspitze, zwar großes Risiko mit seinen 19 Jahren, 60 Millionen, weil er spricht die Sprache nicht, Mendy hat gut funktioniert, ist eine größere Konkurrenz jetzt für Marcelo als Reguilón letztes Jahr, von dem her sind da einige gute Entscheidungen getroffen worden, auch Militao kann mehr Druck machen für die anderen drei Innenverteidiger, als es Vallejo in den letzten Jahren gemacht hat, also das sind schon gute Entscheidung getroffen worden. Aber es fehlt mir da eben noch ein Mittelfeldspieler. Deswegen würde ich da eher jetzt nochmal Sevilla und Real Sociedad vor Madrid nennen.
Und ihr habt ja, klar, sehr viel für Ersatzspiele ausgegeben aktuell. Ne? Militao sitzt auf der Bank, Jovic ist nur Joker bisher.
Manche waren verletzt, irgendwie Mendy jetzt deswegen erst das erste Spiel gemacht. Militao, das muss auch erstmal kommen. Da fehlt mir noch ein bisschen Rotation, das stimmt. Da haben jetzt, glaube ich, Ramos und Varane alle 3 Ligaspiele gemacht. Oder war der Nacho nicht auch mal? Egal, das wird schon alles noch kommen. Irgendwie weiß nicht, ob der Militao jetzt direkt schon Spanisch spricht. Ist ja Brasilianer, spricht Portugiesisch. Das wird schon alles noch kommen. Und der muss das auch erstmal alles noch, wie der Spielaufbau da funktioniert, verinnerlichen. Aber ich denke, das wird schon alles noch sich weiter zeigen.
Also ich muss sagen, ich finde den Transfersommer von Barca tatsächlich nicht schlecht. Allerdings hätte ich mir persönlich gewünscht, dass sie Rakitic vielleicht abgeben. Ich denke, einen von Rakitic, Vidal hätte ich persönlich abgegeben, wenn ich Kaderplaner wäre, wenn du so willst.
Ja, die waren bisher immer Bank, genauso wie Arthur, ne?
Genau, ich tatsächlich Arthur jetzt im zweiten Jahr muss einfach den nächsten Schritt gehen. Er hat letztes Jahr etwas zurückhaltend gespielt. Du siehst ganz klar, der Mann hat unglaubliches Talent. Und zwar auch Talent, um exakt bei Barca der zentrale Mittelfeldspieler zu sein, den Barca braucht. So ein Strippenzieher, Regisseur. Im ersten Jahr war er noch etwas schüchtern, hat sich eher aufs Verwalten quasi ein bisschen beschränkt, ist nicht so wirklich mit nach vorne, hat sich fast schon nicht getraut, tödliche Pässe zu spielen oder wirklich risikohafte Pässe. Und man hat aber bei Brasilien, bei der Copa America gesehen, dass er genau das eben kann. Und auch jetzt in seinem ersten Spiel bei Osasuna hat er auch einen absoluten Xavi-esken Traumpass auf Carles Perez gespielt. Zwischen den Linien, also da hat man gesehen, der kann das. Dementsprechend dann auch das
2-1 gemacht zwischenzeitlich.
Genau, das 2-1 auch richtig gemacht in einem schönen, fast schon in Robbenmanier, ne? Nach rechts und dann schön ins lange Eck gezwirbelt. Also du siehst, der kann das, wenn er offensiver eingesetzt wird oder sich das zutraut. Glaube ich, kann er wirklich den nächsten Schritt bei Barca machen. Das bedeutet aber weniger Minuten für Rakitic. Ja, jetzt haben wir aber De Jong auch geholt, sprich noch mehr weniger Minuten für Rakitic. Und für Vidal natürlich, die beiden Haudegen. Rakitic hat ein unglaublich hohes Gehalt, zweistelliges. Dementsprechend hätte ich auch von der Gehaltshygiene quasi aus versucht, Rakitic abzugeben, muss ich echt sagen. Barca hat es ja versucht. Am letzten Transfertag haben die spanischen Medien berichtet, dass Barca und Juve verhandelt haben, aber Juventus konnte ihn sich nicht leisten, denn die haben auch Geld.
Alle holen wollten.
Ja, die haben auch Geldprobleme. Ja. Juve konnte sich ihn nicht leisten, die wollten wohl einen Tausch machen. Also ein Spielertausch 1-1. Angeblich wurde Emre Can Barca angeboten und Bernardeschi, der Flügelstürmer, der hätte Barca angeblich am ehesten noch zugesagt, aber ja, Spielertausch ist natürlich immer super komplex und kompliziert und vor allem am letzten Tag, ne, weil da zu viele Variablen sind, die man quasi aushandeln muss noch. Jo, deswegen. Aber
Barca ist ja auch ein paar Ladenhüter gut losgeworden. Malcolm hat nicht funktioniert. Für Cillessen hat man gut Kohle bekommen. 35 Millionen Euro. André Gomes war auch irgendwie ein riesen Missverständnis.
Genau.
Denis Suarez wollte weg. Also da sind schon gute Dinge auch.
Deswegen sage ich, schlecht war der. Ja. Ich fand den wirklich den Transfersommer gut von Barca. Diese Neymar-Schose hat natürlich alles überschattet. Ne, dieses Seifenofer. Ja. Jetzt, das muss man sagen. Wenn die nicht wäre, würde jeder sagen: Hey, klasse Transfersommer. Ja. Aber wenn du dann natürlich 4 Wochen lang einem Spieler hinterherjagst, den du dann nicht bekommst, hat das natürlich immer so negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung deines Sommers. Ne?
Aber insgesamt, wir merken es ja, das nervt einfach und so geht es anderen Fans ja auch. Genau, und jetzt sind alle froh, dass das Transferfenster zu ist. Dazu kommen jetzt noch die schlechten Ergebnisse. Barca erst 4 Punkte, Real erst 5 Punkte. Das hätte irgendwie alles besser laufen können, aber jetzt haben wir es so. Hast du noch was zum Thema Transfers?
Ich denke nicht.
Nein. Okay, gut. Dann gehen wir ganz kurz in die Werbung und hören uns danach wieder. Bis gleich.
BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Da sind wir wieder bei Tiki Taka, dem La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Transfers haben wir jetzt soweit abgehandelt, Alex. Jetzt würde ich dann den Schwenk schaffen zum dritten Spieltag in La Liga und dann können wir direkt auch mit der nächsten großen Überraschung fortfahren zwischen Osasuna und Barcelona 2-2. Wobei Überraschung, Osasuna sehr heimstark, auch gut gestartet in die Saison, Barca Verletzte, also das war eigentlich fast schon gar nicht so überraschend, oder? Das ist die Punkteteilung.
Für unsere Hörer sollte es tatsächlich nicht überraschend sein, denn in unserer allerersten Episode der großen La Liga-Vorschau haben wir ja thematisiert, wie unfassbar heimstark Osasuna war, dass sie letztes Jahr kein einziges Spiel zu Hause verloren haben. Dementsprechend wenig überraschend eigentlich, dass sich Barca sehr schwer tut. Natürlich denkt man dann immer, klar, der Favorit wird sich vielleicht dann doch irgendwie mit 1-0, 2-1, 2-0 durchsetzen. Aber nee, ohne Messi, ohne Suarez, ohne Dembélé war es klar, dass es nochmal schwerer werden wird, dass Osasuna natürlich super motivierter aus der Kabine kommt, ne? Nachdem die da einige Jahre nicht in La Liga spielten. Ja. Und genauso war es auch. Valverde hat vorab auf der Pressekonferenz vor dem Gegner gewarnt, hat gesagt, die werden uns pressen, die werden uns hinten reindrücken, die werden mit Enthusiasmus und Feuer spielen. Genauso war es. Ja. Und Barca hat trotzdem gepennt. Früh das Gegentor kassiert, unerklärlich, ne? Der Trainer warnt davor und die Mannschaft kommt schläfrig aus der Kabine, kassiert in der 7. Minute das 1-0, typisches Barca-Gegentor, völliger Hühnerhaufen nach einer Flanke, die Zuteilung hat nicht gestimmt.
Dann auch schöne Direktabnahme vom Roberto Torres. Also
genau, die war schön, aber er war auch völlig blank. Warum? Ja. Lenglet rückte raus auf den Flankengeber. Jordi Alba, der Linksverteidiger, stand im Nirvana, stand im Niemandsland. Piquet stand nicht bei seinem Mann, dadurch musste Rechtsverteidiger Semedo einrücken, musste quasi den Mittelstürmer decken und dann war Roberto Torres, der Mittelfeldspieler, im Rückraum völlig frei. Ja, und hat ihn eingeschweißt per Direktabnahme und ab dann sah Barca wieder so aus, wie sie leider oft auswärts aussehen unter Valverde. Ihr behäbiges, ideenloses Gesicht haben sie gezeigt, eine furchtbar schrecklich schlechte erste Halbzeit haben sie gespielt.
Ja, sehr uninspiriert. So Griezmann hat da nichts zustande bekommen. Ja. Auch irgendwie Peris, ja, der Youngster. Da ging wenig nach vorne. Von dem bisschen, was ich gesehen habe. Ich habe immer so den Fluch, wenn ich irgendwie sehe, oh, Barca liegt zurück, dann schalte ich mal ein. Plötzlich, kurz danach, fällt dann das Gegentor. Also habe ich das dann da gelassen. Immerhin so noch ein Unentschieden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also Osasuna 15-8 Abschlüsse. Die waren gefährlicher. Die haben mehr gedrückt. Da war dann im zweiten Durchgang plötzlich zurückgelegen. Erst der eingewechselte Fatih, erstes Ligator im zweiten Einsatz und dann noch Arthur auch eingewechselt, 64. Minute, aber dann irgendwie doch noch 81. Minute hat dann nochmal Roberto Torres zugeschlagen nach einem Elfmeter und da glaube ich, sind wir doch ein bisschen d'accord. Ich würde sagen, Aufreger des Spieltags war es vielleicht, aber das Handspiel von Piquet, Handelfmeter dadurch ist schon berechtigt.
Ja, also für mich war der Handelfmeter berechtigt, für Piquet überraschenderweise nicht. Der hat sich furchtbar echauffiert, nicht nur im Spiel, sondern hat sich auch nach dem Spiel den Pressevertretern gestellt und hat gesagt, für ihn ist das kein Elfmeter. Also es war ein Handelfmeter, muss man dazu sagen. Und er sprang in den Ball auf Kopfhöhe. Der Arm da oben, genau, quasi vor seinem Gesicht, so Kung-Fu-mäßig, ganz, ganz komische Szene. Und er hat gesagt, naja, das ist völlig normal, wenn er da oben mit dem Bein quasi herumfuchtelt, dass er die Arme zur Stabilisation, zum Gleichgewicht hochnimmt und hat gesagt,
aber das ist ja nichts Neues.
Ja, also, das ist nichts Neues. Er hat gesagt, er kann sich ja die Arme nicht abschneiden. Das ist eine normale Körperhaltung. Für mich trotzdem ein Handspiel. Du kannst da nicht auf Kopfhöhe mit Arm voraus
vergrößert.
Genau,
da hat der Arm nichts zu suchen.
In den Ball springen und vor allem, er ging ja aktiv quasi fast schon in den Ball mit dem Arm da rein. Ja. Es war zwar keine Absicht, aber es war so eine dämliche Sache, so reinzugehen, so reinzuspringen, dass für mich der Elfmeter berechtigt war. Ja.
Dadurch dann auch verdienter Ausgleich. Vielleicht Osasuna hätte sich noch mehr verdient gehabt. Haben jetzt 5 Punkte in der Tabelle, sind da Sechster, also noch vor Barcelona, die auf Rang 8 stehen mit ihren 4 Zählern. Überraschend in der Tabelle. Ich hatte gerade Aufreger des Spieltags angesprochen. Sowas gab es für mich in meinen Augen auch bei Real Madrid, denn bei bei Barcelona war diese Elfmeterszene so gesehen spielentscheidend, hat nochmal einen anderen Spielstand da gebracht, von 2-1 für Barca zum 2-2. So was gab es auch dann am Sonntagabend zwischen Villarreal und Real Madrid, auch 2-2 ausgegangen, und das hätte vielleicht kurz vor Schluss noch ein 3-2 werden können, denn da wurde Vinicius nochmal kurz vor Schluss im Strafraum so, hat nochmal einen Fuß im Knöchel gespürt, irgendwie wurde da nochmal nicht umgetreten, aber es gab einen Kontakt und er fällt, und dann hätte man da auch nochmal in der Schlussphase auf Elfmeterpunkt zeigen können, nachdem es ja schon eine wilde Schlussphase war, also auch da Real wie Barca geschlafen, Anfangsphase, irgendwie Moreno in der 12. Minute das Tor gemacht, eiskalt, irgendwie wie Real macht aus wenig viel, hatten zwar 10 Abschlüsse, aber so wirklich klare Chancen, vielleicht 3 Stück, und machen 2 davon rein, Bale dann jedes Mal 2-mal ausgeglichen, da unter anderem dann zum Schluss in der 86. Minute, und dann kam nochmal die Vinicius-Szene, also auch da, schade, das hätte da auch nochmal, da hat der Videoschiedsrichter gar nicht eingegriffen, respektive es sich nochmal angeschaut, warum dann da nicht, warum wird da nicht nochmal nachgeschaut, also blöd, auch das hätte nochmal spielentscheidend sein können, dann hätte Real Madrid jetzt eher 7 Punkte haben können, statt die 5 wie aktuell. Und dann sehe das schon anders aus. So auch da jetzt Real, ein Sieg, 2 Unentschieden. Nicht unbedingt ein mega Fehlstart, aber gegen Valladolid, gegen Villarreal war man lange die bessere Mannschaft und hätte zumindest einmal mindestens gewinnen müssen eigentlich. Oder was denkst du?
Ja, ich fand sie nicht so schlecht gegen Villarreal, muss ich echt sagen. Sie waren auf jeden Fall drückend überlegen, das muss man ja schon sagen. Aber irgendwie, ja, sie sind etwas einfältig in ihrem Vorwärtsspiel. Real, also viel über Flanken. Zidane hat ja nach dem Spiel sogar gesagt, dass das Mittel war, die Taktik, die er wählte. Deswegen hat er ja 4-4-2 gespielt mit Jovic und Benzema, weil er quasi über die Außen kommen wollte, um dann Flanken in die Mitte zu schlagen. Ja, das ist sein altbewährtes Mittel. Dafür wird er gerne mal belächelt, zumindest in meiner Filterblase auf Twitter, von den zahlreichen Barca-Fans und tatsächlich auch von den Real-Fans, denen ich folge, die sich da einfach ein inspirierteres Offensivspiel von dem glorreichen Real Madrid wünschen, aber der Trainer ist da eher
konservativ
einfältiger, hätte ich jetzt fast gesagt.
Da gab es auch ein paar gute Bälle, so Lucas Vázquez hat, glaube ich, mal da Casemiro bedient, Bale früh eine Flanke, die da irgendwie dann gerade...
Also das Ausgleichstor war wunderschön, das muss man ja schon sagen. Dann klasse, Jovic per Hacke in den Lauf von Carvajal, der legt dann rüber und dann der Abstauber von Bale, das ist halt Fußball, wie ihn die Spanier lieben, ne? Kurzpassspiel, eine Abwehr auseinanderschneiden quasi. Aber sowas sieht man halt zu selten von Real. Also etwas
behäbig oder noch zu berechenbar.
Uninspiriert, zu berechenbar, ja.
Es ist noch das Real Madrid irgendwie der letzten Saisons, auch wenn hier und da mal ein neuer Name dabei ist. So Jovic und Mendy haben das schon ordentlich gemacht, der Franzose sogar ziemlich gut. Aber ja, es geht noch trotz neuen Systems noch nicht so viel zusammen. Casemiro hat eigentlich ein Riesenspiel gemacht, aber Kroos dann auch noch nicht so viel nach vorne, wie das vielleicht sein müsste. Und wenn es dann heißt, Taktik mehr auf Außen, mehr auf Flanken setzen, und dann sausen da doch viele Bälle vom Carvajal irgendwie an den Stürmern vorbei, dann sieht das sehr unglücklich aus. Das muss besser sein. Da hatte Real Madrid zwar am Ende irgendwie 17-10 Abschlüsse, Mehrheit, auch mehr Ballbesitz, bla bla, aber so richtig zwingend war das noch nicht. Benzema hat nur einen Schuss an Pfosten abgesetzt, also es waren schon ein paar Chancen da, aber es war nicht die absolute königliche Dominanz, und so gesehen hat Villarreal wieder profitiert von dem individuellen Fehler. Das kennt man in der Saison, Odriozola war es in Vigo, Kroos war es gegen Valladolid und jetzt war es Ramos in der Anfangsphase, der komplett schläft und nicht mal unter Bedrängnis richtig den Ball da irgendwie hergeschenkt hat. Sprich, die Hintermannschaft schon komplett aufgerückt, dann konnte auch Varane da nichts mehr retten und dann hat da Moreno in der 12. Minute schon geknipst. Das ist einfach super ärgerlich, dass man da so von individuellen Dingen abhängig ist. Einerseits hinten, wenn Fehler passieren, ist quasi immer sofort ein Gegentor passiert da, und auch nach vorne hin, wenn da ein Einzelspieler nicht irgendwie mal eine riesen Idee hat, Vinicius kein Dribbling hinzaubert, dann geht da im Kollektiv wenig zusammen, sondern nur das übliche Flanken aus dem Halbfeld, und das sieht noch nicht so wirklich hoffnungsmachend, stimmungsmachend aus. Aber
27 Flanken übrigens, ich habe es nachgeschlagen, hat Real Madrid reingehämmert in Cross and Pray, ja, FC.
10 kamen vielleicht an, wenn überhaupt.
Ich glaube 8 waren es.
Ja.
8 ja. oder 7 oder so.
Ist schon ärgerlich. Aber also, ja. so muss man den Jovic dann schon bedienen. Da kann ich schon Zidans Intuition verstehen. Und wenn der Jovic dann mal wie gegen Valladolid wieder so ein Ding an die Latte setzt, dann wären da die Kritiken vielleicht ein bisschen geringer ausgefallen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann hat halt Zidane die schlechte Taktik oder ja, Strategie gewählt. So gesehen bei uns dann auch nur die Note 4,5 bekommen. Wir haben ja von 1 bis 6 bei Real Total. Also gibt schon noch Kritik. Und mal sehen, jetzt haben wir Länderspielpause, wie es dann danach aussieht. Du noch was zum Spiel der Königlichen?
Ja, um auf deinen Elfmeter einzugehen. Für mich war das ganz klar kein Elfmeter.
Was?
Jo, der hat klar den Ball gespitzelt. Gespitzelt,
den Fuß vorm Ball.
Nee. Er hat klar den Ball weggespitzelt. Und wer war es? Vinicius war es?
Vinicius, ja.
Hat da klar den Kontakt gesucht und hat sich sofort hingeschmissen, weil er wusste, wenn ich jetzt meinen Fuß da irgendwie davor stelle, werde ich berührt und ist sofort da niedergesunken. Für mich niemals Elfmeter.
Also er hat schon viel draus gemacht, das muss man sagen. Er wusste schon, okay, ich mache hier den Fuß hin, aber genau. Der Kontakt war erst am Fuß und dann am Ball.
Wie gesagt, Fußball ist ein Kontaktsport. Es gibt nur mal Berührungen und wenn ein Stürmer wirklich danach sucht, das will, darauf aus ist, dann darf es da keinen Elfmeter geben.
Aber doch
es sei denn, er wird klar getroffen, also so getroffen, dass er quasi hinfällt, aber er hat sich ja hingeschmissen. Für mich ist das wirklich kein Elfmeter. Aber so gehen die
Meinungen. Du liegst ja nicht falsch, also der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, das genauso gewertet wie der Schiedsrichter auf dem Feld.
Weißt du eigentlich, dass ich früher mal Schiedsrichter werden wollte? Habe ich dir noch nie erzählt, ne?
Na, zum Glück nicht.
Okay.
Gut. Okay, wir machen nochmal eine Pause.
Wir machen eine Pause,
dann reden wir gleich über die anderen Partien vom dritten La Liga-Spieltag.
Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de?
Ja, seid ihr denn noch ganz knusprig? In der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Nee, halt, Moment. Ach, ihr wisst schon. Einfach reinhören.
Folge uns auch auf Twitter, meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster, jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Wir machen weiter mit jungem Spielermaterial bei Real Sociedad. Hat ja eine junge Truppe verloren in Bilbao 0-2 leider. Aber vorher, Alex, haben wir noch mal einen kurzen Rückblick zu einem anderen jungen Spieler. Da hast du was bei Barcelona noch zu berichten.
Ja, das hatten wir fast vergessen. Ne? Ansu Fati, den muss man ja schon kurz ansprechen.
Ja, gut.
Als 16-Jähriger in seinem zweiten Spiel für Barca direkt geknipst. Wir haben bei Real Madrid über Flanken gesprochen. Barca flankt nicht oft und nicht gern. Diesmal haben sie es getan und Ansu Fati hat den wirklich in ja fast schon Cristiano Ronaldo-Manier reingeköpft, den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Nee, wirklich starker Kopfball vor allem für einen 16-Jährigen, ne, dass der sich da so hochschraubt. Richtig, richtig krass. Er ist damit der jüngste Torschütze in der Vereinshistorie des FC Barcelona. Mhm. Davor war er mit 16 Jahren und zerquetschten.
Irgendwas. Ja.
Davor war Bojan Krkic mit 17 Jahren und ein paar zerquetschten.
Der Messi-Nachfolger.
Ja, hat nicht ganz so geklappt. Ne? Und La Liga, in der La Liga-Historie ist Ansu Fati jetzt der drittjüngste Torschütze in der kompletten Historie von La Liga. Also richtig krasse Meilensteine. Der Junge ist echt die Entdeckung der Spielzeit, der noch jungen Spielzeit. Und da spannen wir den Bogen zur Rafinha-Leihe, die wir am Anfang thematisiert haben. Auch das ist wohl ein Grund, warum in Barca warum Barca Rafinha dann doch abgegeben hat, weil sie sagen, ja, mit Ansu Fati haben wir dann vielleicht doch unerwartet einen richtig krassen Emporkömmling
auf den 16-Jährigen setzen, naja.
Nee, ja, aber es geht ja darum, ne, wenn Griezmann fit ist und Suarez und Messi, dann ist eben kein Platz wirklich.
Als Fünfter.
Aber falls du dann quasi doch noch ab und zu jemanden brauchst, dann nutzt du halt Fati statt Rafinha. Und wie man sieht, es hat sich gelohnt. Ne? Der Super Joker hat geknipst als 16-Jähriger. Also richtig krasse Story. Und klar, die Titelseiten gehören aktuell natürlich Fati, weil viel mehr gibt Barca nicht her aktuell. Ne?
Okay.
Ja, noch kurzer Rückblick darauf. Eine ganz, ganz spannende Geschichte, meiner Meinung nach.
Spannend auch die Entwicklung bei Real Sociedad und Athletic Bilbao. Athletic mittlerweile Tabellenzweiter hinter Atletico. Die Basken haben 7 Punkte und im baskischen Derby am Wochenende haben sie Real Sociedad bezwungen. Das ist ja so unser kleiner La Liga-Geheimtipp. Jetzt auch erst recht, nicht nur weil Verstärkungen wie Ødegaard, Isak da sind, sondern auch eben Nacho Monreal jetzt, erfahrener Außenverteidiger. Der hat noch nicht gespielt. Und ja, so gesehen hat Real Sociedad da früh eine kalte Dusche bekommen. Schon 11. und 28. Minute. Erst Iñaki Williams, dann Traumtor von Raul Garcia. Also irgendwie so ein Lupfer mit links vom linken Strafraumeck. Keiner hat mit gerechnet. Das solltet ihr euch nochmal bei den The Zone Highlights ansehen. Wirklich sehenswert. Und ja, danach kam dann gar nicht mehr so viel von Real Sociedad. Da auch nur die Torchance-Bilanz 15-2. Also dünn von den Basken. Irgendwie Isak nochmal nach 62 Minuten nochmal einen Kopfballtreffer gehabt, aber VAR hat es aberkannt. Ødegaard noch eine große Chance kurz vor Abpfiff vergeben. So gesehen hätte das nochmal da eine Überraschung geben können, irgendwie in 2-2, aber ich glaube, da ist schon verdienter Sieg für Bilbao, die jetzt dann auch, ja, so gesehen verdient nach dem Sieg gegen Barcelona jetzt über Real Sociedad da mit 7 Punkten auf Rang 2 stehen.
Ja, war ein verdienter Derby-Sieg. Athletic Club war klar die bessere Mannschaft und war auch ein sehr stimmungsvolles Derby. Also vor allem das Coole am baskischen Derby ist, dass die ja überhaupt nicht verfeindet sind in dem Sinne, wie wir es kennen. Ja. Ne? Also vor allem, wie man es in Deutschland kennt, dass sich die Fanlager da spinnefeind sind und sich beschimpfen und dies und das, oder dass sich die Ultras die Banner oder Fahnen klauen, um sich zu verhöhnen. Sowas gibt es halt im baskischen Derby überhaupt nicht, sondern die singen friedlich ihre baskischen Volkslieder. Das gab es wirklich vor diesem Derby. War so ganz, ganz spannend. Die Fans haben zusammen Bier getrunken, sind zusammen in den Kneipen, also haben sich verbrüdert. Das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes, stimmungsvolles Derby. Natürlich, die Atmosphäre im San Mamés war trotzdem absolut beeindruckend. Athletic Club hat da eine klasse Stimmung in dieser Kathedrale. Also war wirklich ein stimmungsvolles Derby all around, rundherum. Und ja, Athletic verdient gewonnen, sind jetzt Zweiter. 3 Spiele, 2 Siege, 7 Punkte. Nicht schlecht.
Läuft.
Ja. Guter Saisonstart.
Verdient hätte es auch Sevilla einen Sieg gehabt. Die haben gegen Celta Vigo nur 1-1 gespielt. Da 2 sehr späte Tore. Franco Vázquez in der 81. Minute und 3 Minuten später schockt dann Denis Suárez mit so, ja, Celtas einziger guten Chance im Spiel. Da noch die Andalusier. Da würde ich kurz drauf eingehen noch, dass da einfach Lopetegui ein ziemlich gutes System gefunden hat, das schon früh funktioniert, trotz vieler neuer, junger Spieler, auch eben diese Außenverteidiger, Navas und Reguilón, die sorgen für Power auf den Außenseiten, das kann man sich echt ganz gut anschauen und sind auch immer offensiv mit dabei. Watschlik irgendwie, der Torhüter, ja, irgendwie nicht immer so die beste Figur irgendwie. Stand bei dem Gegentor vielleicht auch ein bisschen zu weit vorne für meinen Geschmack. Also vielleicht hätte man da vielleicht doch noch irgendwie Sergio Rico behalten sollen müssen. Aber das ist trotzdem, sieht das sehr gut aus, was da der Lopetegui auf die Beine stellt. Sevilla jetzt auch 7 Punkte nach 3 Spieltagen sind da gemeinsam mit Bilbao so gesehen auf Rang 2. Beide haben 4-1 Tore. Aber da bin ich optimistisch, dass das irgendwie, dass Lopetegui da was aufbaut. Und das hat man ja schon mal thematisiert so.
Eigentlich müssen sie 9 Punkte haben. Das war hoch unglücklich, dass das Spiel 1-1 ausging. Ja. 63% Ballbesitz. Gut, Ballbesitz sagt jetzt nicht so viel aus. Was aber viel aussagt, sind 19 Schüsse von Sevilla und 2 von Celta.
Die haben aus nichts viel gemacht.
Die haben aus nichts maximal viel gemacht. In der 84., wie du sagst, der Ausgleich durch Denis Suárez, den Ex-Barca-Spieler. Und er hat die Rückkehr zu seinem Jugendclub hat sich direkt gelohnt, denn in 3 Spielen hat er schon, gegen Real hat er er hat schon 2 Saisontore in jetzt 3 Spielen, also hat sich gelohnt. Auch
wenn jemand Comunio spielt, irgendwie der Spanische, unbedingt, glaube ich, den Denis Suárez holen, der dürfte das Geld
sein. Hat auch noch einen Elfmeter verschossen gegen Valencia in der 90., also er hätte sogar noch mehr Tore haben können.
Gegen Cillessen, genau.
Genau, von daher, hat sich gelohnt, ihn zurückzuholen. Okay. Aber wie gesagt, der Punkt für Celta ist jetzt extrem glücklich gewesen.
Ja. Okay. Glücklich nicht, aber sehr verdient war es für den FC Valencia. Die haben 2-0 über Aufsteiger Mallorca gewonnen und dort, das hat auch bisschen lange gedauert bis zu den Toren. Dani Parejo hat da 2 Elfmeter sogar verwandelt. Also da Mallorca sich ein bisschen blöd angestellt. Da wundert mich bei Valencia immer, die haben auch eigentlich eine ziemlich gute, krasse Offensive. Guedes kennt man inzwischen, Rodrigo ist dort geblieben in Valencia, Gameiro hat schon geknipst und dann auch dieser neue, wie heißt der, Ferran, auch junges Talent, irgendwie sorgt auch ordentlich für Dampf auf der rechten Seite. Das sieht ziemlich gut aus. Dann haben sie ja noch einen Maxi Gomez geholt von Celta Vigo, Cheryshev auch immer mal für eine Bude gut. Also ich sag mal, die kriegen diese ganzen PS aber irgendwie noch nicht so ganz auf die Straßen. Das müssen sie im Hinblick auch auf Champions League langsam mal hinbekommen. So gesehen war das jetzt, Parejo hat sie mit den beiden Elfmetern gerettet, so gesehen auch Mallorca durch die beiden Fehler. Aber da müsste eigentlich, Valencia müsste besser dastehen als aktuell Rang 10 mit auch 4 Punkten wie Barcelona. Mallorca frech und mutig mitgespielt irgendwie, einige Fehler erzwungen. Kubo auch das Debüt gefeiert, jetzt der Japaner von Real an Mallorca ausgeliehen, aber da hat in seinen letzten 10 Minuten außer ein Foul an Parejo auch nicht mehr viel gezeigt, so gesehen. Undankbares Debüt für ihn, aber er hat ein Riesentalent.
Apropos Parejo, der war letztes Jahr schon der Top-Torjäger von Valencia, ja, als zentraler Mittelfeldspieler, auch weil er natürlich die Elfmeter schießt.
Und die Freistöße.
Genau, auch jetzt wieder ein Doppelpack per Elfmeter. Also der knipst weiter und die Stürmer knipsen weiter nicht. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
Ja. Mallorca hatte dann auch noch Pech, auch glaube ich zweimal noch Aluminium getroffen, aber Valencia dann im Endeffekt erfahrener und so gesehen den Sieg mit die 3 Punkte daheim behalten. 3 Punkte daheim behalten, um den Spieltag dann so langsam mal abzuschließen. Das war dann der Wahnsinn. Das vorletzte Spiel am Sonntagabend. 3-2 nach 0-2, Alex.
Atletico, ja. Der Tabellenführer, die einzige Mannschaft, die alle 3 Spiele gewonnen hat. Drohnen da einsam und allein ganz oben.
Jo. Irres Spiel, oder?
War wirklich ein gutes Spiel. Also, Eibar ganz früh in Führung gegangen, ja, per Doppelpack.
Nach 19 Minuten schon zweimal vorne. Nach vielen Fehlern in Atleticos Defensive, was ich so gar nicht kenne, die knallen normal das Leder weg, wenn sich irgendwie eine Chance anbietet, aber so ganz viele inkonsequente, unkonzentrierte Ballverluste da um den eigenen Strafraum rum, was man sonst einfach von dieser 0-0 nicht kennt. Wir hatten ja vor dem Spieltag schon gesagt, das wird ein typisches 1-0-Siegspiel wieder gegen Eibar und jetzt sehen wir da 5 Tore auf einmal, also irre. Da auch unbedingt die Highlights nochmal bei The Zone anschauen und dann eine geglückte Aufholjagd, auch dank Alex, Joao Felix oder Felicitas?
Felix. Nee, ich glaube tatsächlich, ich habe mich informiert, ja, man spricht den Felix aus, ganz Felix, normal. Okay. Das X ist ein X, ja. ein Abstauber, sein erstes Saisontor da geschossen, ganz normaler Abstauber, also nichts Großartiges, denn die Hauptarbeit hat Diego Costa in Diego Costa-Manier gemacht.
Durchgetankt,
den Gegenspieler, den Verteidiger weggerammt, so richtig. Also, das ist wirklich eine Diego Costa-Aktion, wie sie im Buche steht. Deswegen lieben wir ihn. Felix musste nur noch den Fuß hinhalten. Der Spieler des Spiels war auf Atleticos Seite, aber tatsächlich Vitolo, der eingewechselt wurde, in der 46. und in der 52. direkt das 2-2 gemacht hat. Ja. Und auch, wirklich überzeugt hat. Also ihm gehörten so ein bisschen die Titelseiten beziehungsweise die Berichterstattung, fokussierte sich auf seine richtig gute Leistung. Der ist schon seit 2 Jahren da und hat nie so richtig reingepasst bei Atleti. Vielleicht wird es endlich sein, ja.
Aus Griezmanns Schatten heraus.
So ein bisschen, ne?
Da blüht für mich auch ein bisschen Diego Costa auf, nicht nur, weil er gegen Real Madrid in der Saisonvorbereitung diese 3-4 Buden gemacht hat, hat er jetzt auch gegen Eibar noch 2-mal getroffen, 2-mal abseits, einmal sehr knapp, einmal deutlich abgepfiffen, aber auch er ist irgendwie da und kann, ohne seinen verlorenen Partner, hat jetzt auch so gesehen Morata auf die Bank verdrängt.
Der ist verletzt aktuell. Morata ist verletzt, ja. Aber Diego Costa hat eine klasse Vorbereitung gespielt, hat sich dann unglücklich verletzt, ich glaube im letzten Testspiel gegen Juve, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist aber jetzt wieder fit und sieht tatsächlich viel, viel besser aus als noch letztes Jahr, wo er ja irgendwie monatelang in La Liga nicht getroffen hatte. War ja auch nicht ganz billig damals, ne? Ich glaube für 60 Millionen von Chelsea gekommen und dann eigentlich eine enttäuschende Saison gespielt. Aber jetzt sieht er wirklich viel schärfer, gieriger, bissiger, bulliger aus, fitter auch. Ich bin gespannt. Also Atleti, trotz des 0-2, eigentlich typisches Atleti-Spiel dann gemacht, hinten raus wurde der Druck so groß und man hat es eigentlich Man hat es ein bisschen kommen sehen, dass die das nochmal komplett drehen werden.
Bei Real Total hatte ich schon den Artikel fertig. Auch Barca patzt. Remis Regen in La Liga hatte ich geschrieben, weil ja Sevilla, Barca, Real und dann Atleti. Aber nein.
Ich glaube, es war...
Simeone das goldenes Händchen bewiesen. Also er hat Felix runtergenommen und dann den defensiven Mittelfeldspieler Thomas Partey gebracht. Der stand vorne und hat es dann tatsächlich in der 90. Minute gemacht. Also Wahnsinn. Da hat, ich glaube, Atletico hat seit 10 Jahren oder so kein 0-2 mehr in 3-2 drehen können in der Liga. Jetzt ist es mal wieder geglückt. Dann verdient der Jubel da auch von Simeone. Der ist ja ausgerastet an der Seitenlinie. Da gibt es auch noch ein paar schöne Bilder. Hoffentlich auch bei den DAZN-Highlights unbedingt anschauen. Also... Und jetzt haben wir den Tabellenführer. Perfekter Start. 3 Spiele, 9 Punkte, 5-2 Tore. Gar nicht so überraschend, oder?
Tja, also überraschend tatsächlich nicht. Angesichts auch der Gegner natürlich, die jetzt schon schlagbar waren, ne? Gegen Leganés, Getafe und Eibar. Hier kann man schon als Atletico Madrid drei Siege einfahren. Und alle drei waren nur mit einem Tor Unterschied, also... Ja, so überraschend kommt es nicht, aber überraschend ist es natürlich im Vergleich zu Real und Barca, ne? Die halt dann eben jetzt halt, wie viel sind es? 4 Punkte beziehungsweise 5 Punkte hinterher hecheln. Ja. Das ist schon ein beträchtlicher Rückstand, ne?
Kann man sagen.
Wird Atletico Meister? Nein, die Frage stellen wir. Ich mag das immer tatsächlich nicht, wenn wir am dritten Spieltag diese Fragen schon stellt. Wir sind ja hier nicht beim Doppelpassen. Tiki-Taka, okay, im bildlichen Sinne ist es ein Doppelpass, so gesehen vom Namen her, aber nee, tatsächlich ist mir zu früh, aber guter Start für Atletico, ne? Haben jetzt
so gesehen war jetzt auch an jedem der 3 Spieltage ein anderer Tabellenführer. Erst Real, dann Sevilla, jetzt Atletico. Also hat noch nicht viel auszusagen. Aber ja, es ist, die eilen da schon mal, haben schon mal einen kleinen Vorsprung jetzt auf Madrid und Barcelona.
Genau, ich finde es tatsächlich aus neutraler Sicht, aus Sicht eines Fußballfans, der sich La Liga anschaut, finde ich das echt spannend, wenn einfach mal Real und Barca quasi im Mittelmaß rumdümpeln. Ne? Ihr seid 5. Barca ist 8. Das sieht nicht schön aus. Aber ist für die Spannung natürlich eine feine Sache. Ne? Wird die Liga attraktiver.
Ist übrigens für Real Madrid auch gar kein so schlechtes oben. Es kam, glaube ich, schon 7 Mal vor, dass Real Madrid mit nur einem Sieg und 2 Unentschieden in die Saison gestartet ist, was ja nicht schlecht ist, aber auch nicht überragend. Und in den bisherigen 6 Malen hat Real Madrid danach am Ende der Saison 4 Mal den Ligatitel gewinnen. Das war zwar auch 32 und in den 50ern, in den 80ern, aber ja, so um ein bisschen Hoffnung noch zu machen, falls Fans, irgendwie Real-Fans hier gar nicht mehr viel Hoffnung haben nach dem Transfersommer und der schlechten Vorbereitung. Es ist noch alles möglich natürlich und es hat alles noch gar nichts auszusagen.
Es hat auch deswegen noch nichts auszusagen, weil bei Barca natürlich der Spieler schlechthin fehlt, Messi ein. Ist klar, dass Barca ohne Messi eine wirklich andere Mannschaft ist. Es gibt schon, ich habe auf Twitter schon Spötteleien gelesen, dass Barca jetzt da ist, wo sie unter dem Trainer ohne Messi hingehören, im Mittelmaß. Man muss dazu sagen, viele Barca-Fans zumindest, die lautstarken auf Social Media, die halten von Valverde nicht viel, für die ist das kein Trainer für die allererste Etage oder fürs allererste Regal. Und wenn dann Messi ausfällt, dann kann es schon mal so aussehen. Ne?
Dann 4 Punkte aus 3 Partien.
Dann kann es schon mal so. Vor allem 2 Auswärtsspiele, beide auch bei unbequemen Gegnern. Deswegen überrascht mich das nicht ganz so sehr, muss ich leider sagen.
Jetzt haben wir Länderspielpause, die erste der Saison. Es geht in der Europameisterschaftsqualifikation weiter. Und dann am 4. Spieltag dürft ihr auf keinen Fall den Samstag verpassen, denn da sind alle 3 Schwergewichte sozusagen im Einsatz. Real Madrid ist nächsten Samstag oder am 14. September 13 Uhr empfangen die Levante, dann 18:30 Real Sociedad gegen Atletico und dann 21 Uhr empfangt ihr daheim Valencia. Also auch bei Valencia noch Sand im Motor.
Ja, also ich würde sagen, Real hat ganz klar das leichteste Spiel zu Hause gegen Levante. Musst du einfach gewinnen.
Hallo.
Und dann 2 richtige Kracherspiele. Also Real Sociedad Atleti wird richtig spannend im Anoeta, das jetzt nicht mehr Anoeta heißt, umgebaut wurde, hat einen neuen Namenssponsor, der mir jetzt gerade entfällt. Und dann Barca-Valencia sind natürlich immer heiße Spiele. Ja. Deswegen richtig schwer für Barca. Man muss sehen, ob Messi bis dahin wieder fit sein wird, denn er hat ja aktuell pausiert er noch aufgrund seiner Wadenblessur, hat ja auch das Mannschaftstraining nicht mitmachen können zuletzt. Und das heißt, es ist ein bisschen ein Wettrennen gegen die Zeit. Der Kollege braucht unbedingt diese Länderspielpause, diese zwei Wochen, um da quasi seine Blessur auszukurieren. Und ja, muss mal gucken, ob er dann gegen Valencia fit sein wird.
Das kennt man bei Real Madrid. Da hofft man auch, dass Hazard und Brahim, die machen jetzt schon ganz gute Fortschritte, Rodrygo auch. Und vielleicht sind dann auch irgendwie James und Isco schon wieder allmählich fit. Also, dass dann man vielleicht nur noch dann Marco Asensio als Langzeitpatienten im Lazarett hat. Übrigens, das Stadion von Real Sociedad heißt jetzt Reale Seguros Stadium. Aha, haben wir das auch gelernt.
Für mich immer noch Anoeta. Das wird sich auch nicht ändern. Natürlich. Das ist einfach das Anoeta. Ja. Da bin ich Traditionalist.
Ja. Übrigens, du sagst, Levante Real das leichteste Spiel am Wochenende. Ja, Levante steht mit 6 Punkten ein Platz vor Real Madrid, aber klar, da muss trotzdem ein 2-3-0 her, wenn da alles so läuft, wie es eigentlich sein müsste und die Naturgesetze sind und nicht plötzlich irgendwie die Kühe übers Stadion fliegen.
Ja, das Interessante ist aber nämlich, dass 3 Tage später die Champions League ansteht. Ja. Und beide Mannschaften, also Real Madrid und Barca, haben das schwerste Auswärtsspiel. Ja. Nämlich, ihr startet in Paris und Barca ist beim BVB zu Gast. Sprich, da muss man sich dann auch fragen, wie sehr ist der Fokus dann schon quasi auf die La Liga-Spiele oder wie sehr ist er schon auf die Top-Spiele in der Champions League? Ne?
Du bist den Dienstag in Dortmund, oder?
Ich plane es, ich weiß es noch nicht sicher. Aber ich
bin
vorher
auch in Paris auf jeden Fall.
Hast du schon? Okay.
Nee, ich Reise gebucht, jetzt warte ich nur auf Akkreditierung, das ist immer ein bisschen spannend.
Ja. Aber hast du dein Französisch ausgepackt?
Mais oui, monsieur. Je peux parler français comme une vache espagnole.
Bei der Anfrage, oder was?
Stark. Ach so, das ist erstmal registrieren bei deren Online-Plattform, wie beim FC Bayern, irgendwie bei Real Madrid läuft das alles noch mit E-Mail und fertig.
Genau.
So ein bisschen altertümlich, aber mal sehen.
Okay. Ja, cool.
Sind auch schon über eine Stunde, deswegen ein Riesendanke an die Zuhörer fürs Durchhalten, aber ich glaube, es war eine Menge drin, also die Transfermarkt-Kracher oder nicht passierten Kracher bei Real Madrid und Barcelona, was sonst so noch in La Liga passiert ist, der ganze Spieltag, die spannende Tabelle, Atletico vorne, Real auf 5, Barca auf 8, also das war jetzt so auch nicht unbedingt vorherzusehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Lasst uns gerne noch mehr Kommentare bei Apple Podcast da, bei Google Podcast, Podbean, Audio Now, wo ihr sonst so hört, Bewertungen und Sterne vergeben könnt. Schön, dass es so viele von euch gibt und dass wirklich ankommt, was Alex und ich hier von uns lassen. Das ist ja manchmal nur ein Sabbeln, aber ich glaube schon, dass wir manchmal doch ganz nette Sachen von uns geben, oder Alex?
Ja,
passt ja.
Hoffe ich doch.
Genau. Okay, dann hören wir uns wieder. Ja, wahrscheinlich dann am Montag. Nee, jetzt ist ja Länderspielpause. Mann,
Länderspielpause.
Ja, dann hören wir uns wahrscheinlich wieder am 16.
Ja, auch wir machen jetzt, denke ich mal, eine kleine Verschnaufspause. Wir hatten ja den Sonderpott zur Champions League, den kann man quasi so als Lückenfüller betrachten.
Genau, den könnt ihr jetzt nochmal anhören auch, aktuell.
Genau, den könnt ihr euch, falls ihr ihn noch nicht angehört habt, könnt ihr euch in der Länderspielpause quasi unsere Einschätzung zu den Champions League-Gruppen anhören und wir hören uns dann eben wieder am, was ist es, der 15., ne?
Ja, vielleicht 16. am Sonntag schon, vielleicht am Montag, den 16.
Genau.
Gut, danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Folgt uns auf Instagram und Twitter. Abonniert uns auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Und dann, Alex, danke fürs Quatschen.
Immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Adios.
Hasta luego.
Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.